Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge vom Breidenbacher. Es ist immer noch Mai und ich bin doch wieder dabei. Ja, herzlich willkommen hier aus Südthüringen, dem Thüringen zwischen Rennsteige und Rhön. Ich bin der Jens, ich werde euch heute wieder was erzählen. Ja, es ist immer noch Mai, aber gefühlt bei mir noch so Februar, März. Wir wachsen schon langsam heute zwischen den Fingern. Da ich den ganzen Tag draußen bin, habe dieses Jahr sehr viel Regen im Frühjahr abbekommen. Aber man ist es ja gewöhnt. Ich bin ja mein Leben lang schon draußen und deswegen bin ich es gewöhnt. Und Hauptsache es ist nicht ganz so kalt mehr. Das ist eigentlich das Wichtigste. Regen macht mir nicht so viel, aber wenn zum Regen noch Kälte kommt, mag ich nicht so. Ja, es hat auch immer mal geschneit noch ein bisschen, ne, zwischendurch. Auch in den Alpen war es mal wieder weiß. Ja, was das mit dem Wetter noch wird, werden wir sehen. Seid erstmal alle herzlich gegrüßt. Vor allem möchte ich auch mal die grüßen, die mich neu entdeckt haben, vielleicht auf Spotify oder auf anderen Kanälen und jetzt rege Zuhörer oder regelmäßige Zuhörer von meinem Podcast sind, der Breidenbacher. Ja, wie ihr schon gelesen habt oder so, steht ja meistens so ein bisschen in den Annalen. Ich interessiere mich für Sport und Natur, sowie diese Verbindung dann zusammen mit Technik. Also ich bin sehr technikaffin, aber ich gehe auch unwahrscheinlich gerne in den Wald. Wald mag ich. Im Wald bin ich aufgewachsen, groß geworden und das nicht nur durch den Orientierungslauf, sondern schon viel früher in meiner Kindheit. Müsste ich ein andermal davon erzählen. Wieso, warum? Ja, und so ist es auch heute noch. Auch unter diesem Thema wird diese Folge wieder stattfinden. Was erzähle ich heute? Einmal über meine letzten touristischen Ereignisse in den letzten Wochen, man kann schon fast sagen Monaten. Einige Ratschläge möchte ich euch geben, aus meiner Berufsbranche her. Und zum Schluss wieder einiges an Technik noch, was ich so gefunden habe in den Medien. Und natürlich auch Orientierungslauf kommt heute nochmal zum Tragen. Aber dazu später mehr. Weil es am weitesten zurückliegt, fange ich eigentlich heute mal mit so touristischen Sachen an. Wir haben ja hier eine bestimmte Zeit, über die ich heute mal nicht reden will. Oder sollte ich doch? Ja, mal sehen vielleicht, warum, wieso, weshalb. Mal sehen, wir werden sehen. Bist du schon oder nicht? Weiß nicht, keine Ahnung. Ja, mehr sage ich heute nicht zu dem Thema. Langsam geht es allen so gegen den Strich, dass man es nicht mehr hören kann. Ich möchte da auch heute nicht dazu beitragen. Ja, ich war viel unterwegs in den letzten Wochen. Und zwar ging das schon vor Ostern los. Da waren mal so eine Woche, wo sehr, sehr schönes Wetter war. Wie ich ja schon letztens erzählt habe, habe ich mir mal eine neue Kamera über den Winter gegönnt, mich da eingearbeitet. Und die muss man ja irgendwann auch mal ausprobieren. Die schönste Fotografiezeit am Tag ist eigentlich frühs, so kurz nach Sonnenaufgang und dann abends so kurz vor Sonnenuntergang. Abends, das nennt man auch die blaue Stunde. Das sind nicht nur Gerüchte, man muss wirklich mal probieren, zu dieser Tageszeit sich die Kamera oder das Smartphone zu schnappen und da mal fotografieren zu gehen, wenn die Sonne sehr flach steht. Das werden wirklich andere Bilder wie zur Mittagszeit oder nachmittags. So habe ich mir meine Kamera geschnappt. Ja, das war am 7. März war das schon. Mensch, wir haben jetzt schon Mai. Am 7. März habe ich mir dann die Kamera früh geschnappt. Das war ein Sonntagmorgen, weil da ist alles schön leer. Und bin dann unterhalb des Schmalkalder Schloss Wilhelmsburg. Auch da nochmal ein Hinweis. Wir haben eines der besten Museumsdirektoren in Deutschland, würde ich sagen. Der ist so fidel im Social Media. Der macht mit seiner Tochter jetzt Videos über tolle Themen rund ums Schloss. Und da geht es wirklich nicht nur um Erklärungen, wann war welcher Krieg und solche Sachen. Es ist wirklich sehr interessant, was er macht. Inzwischen sind so viele Folgen über Schloss gedreht, dass er weitere Folgen in der Stadt weitermacht. Also unser Museumsdirektor Kai Lehmann, das ist schon eine Wucht, was der da oben in seinem Schlösschen alles dreht und was der da so zustande bringt. Ist wirklich sehenswert und schaut da mal vorbei. Ich verlinke euch das natürlich unten in den Infos. Ja, ich bin dann die Schlosstreppen hoch und habe da schon die ersten Fotos gemacht. Die geben wirklich ein anderes Gefühl von der Aufnahme her, vom Licht her. Darüber habe ich natürlich auch eine Galerie bei mir auf meinem privaten Blog in Flickr eingestellt. Auch den werde ich verlinken. Aber ich habe nicht nur fotografiert, ich bin dann über Schloss, bin runter in die Stadt, habe dort noch sehr viele Fotos gemacht und habe auch mal mir etwas mehr Zeit genommen zur Bearbeitung der Fotos. Zur Kamera habe ich mir ein Weitwinkelobjektiv gekauft, um wirklich viel einzufangen. Es sind ja enge Gassen bei uns in Schmalkalden. Übrigens die schönste Fachwerkstatt Südthüringens, auch genannt. Durch diese engen Gassen kriegt man mit normalen Objektiven immer nicht so viel drauf. Ich hatte mir zu dieser neuen Kamera ein Weitwinkelobjektiv mit 12 mm Festbrennweite bestellt und mit einem Blendenwert von 2,0. Das ist schon sehr gut, also auch für dunkle Gassen sehr geeignet. Der einzige Nachteil bei solchen Weitwinkelobjektiven ist, wenn man in so Gassen fotografiert, so gerade Häuser, dass die doch an der Seite ziemlich dann schief werden, also die Häuserlinien, die Häuserkanten. Und gerade in so einer Fachwerkstatt sieht das nicht schön aus. So habe ich diese dann auch dahingehend bearbeitet und diese wieder gerade gezogen. Ihr könnt gerne mal vorbeischauen. Ich habe da noch nicht alles von Schmalkalden. Ich möchte da noch mal eine zweite Runde drehen. Nochmal im Sommer, auch sehr früh, weil alles schafft man halt nicht in dieser kurzen Zeit. Aber nicht nur fotografiert habe ich habe auch mit meiner 360-Grad-Kamera mal einen Rundgang gemacht. Bin da so ein bisschen dabei, das aufzuarbeiten und in ein Format zu bringen, dass ich es auch auf meiner 360-Grad- oder auf meiner VR-Brille sehen kann. Zu VR komme ich nachher nochmal, da gibt es auch was Neues. Ja, und da versuche ich halt das zu schneiden in dem Programm und da auch diese Videos dieser 360-Grad-Brille eine bessere Belichtung reinzukriegen, also die Tiefen und die Höhen anzugleichen. Das heißt, wenn ich in eine Gasse zum Beispiel eine dunkle Gasse rein fotografiere, oben hellen Himmel habe, unten ist dann die Gasse doch etwas dunkel. Ich kann dann, ohne den Himmel heller zu machen, kann ich halt auch, indem ich die Tiefen anhebe, heller machen. So dass das wie fürs normale Auge dann aussieht. Ja, das war eine Aktion, die ich gemacht habe. Wie gesagt, ich verlinke euch das, dieses Galerie unten in den Shownotes. Dann war es nicht lange, kam dann auch Ostern irgendwie. Und da ist man ja auch gerne unterwegs. Das Wetter war auch sehr gut. Ich wollte schon lange mal das Dreiländereck Hessen, Bayern, Thüringen besuchen. Das lag mir schon lange mal irgendwie im Kopf, dass da mal hin wollte. Ich war da noch nie. Hab mir aber sagen lassen, dass das ein doch sehr unscheinbares Örtchen ist. Ja, ich bin dann nach Frankenheim gefahren. Frankenheim ist eines der höchsten und größten Rhön-Ortschaften, jedenfalls in der Thüringer Rhön. War zu DDR-Zeiten Grenzgebiet. Und da gibt es auch tolle Geschichten über dieses Dorf. Man muss dort doch sehr, sehr weit bergauf fahren und auch bestimmt 5 Kilometer vom nächsten Ort der damaligen DDR entfernt. Und da kommt auch mal in einem stärkeren Winter vor, dass dort Lieferfahrzeuge stecken bleiben. Und da kam auch eines Tages ein LKW mit Brot. Also es gab keinen Bäcker dort oder für die normale Kaufhalle. Und hinter diesem Bäckerfahrzeug, der das Brot brachte, kam natürlich der LKW mit den Spiritosen. Was haben die Jungs gemacht? Schaufel geschnappt, auf die Strecke gegangen, als sie das gehört haben, und haben natürlich erst den Spiritosen-LKW ausgegraben. Das war zwar mehr Arbeit, den haben sie dann an dem Bäckerfahrzeug vorbeigeleitet, aber im Frankenheim ist der Alkohol wichtiger wie das Brot. Das war damals so. Die Geschichte soll wirklich wahr sein. Und naja, das sind so Anekdoten, die man halt aus alter Zeit kennt, weil ich damals auch schon im Grenzgebiet unterwegs war, und zwar durch meine Arbeit. Ich bin ja schon ewig Nachrichtentechniker, was ich auch gelernt habe. Und als ich dann in Bad Salzungen angefangen habe, musste ich anfangen. In Schmalkalden war keine Stelle mehr frei. Und dann habe ich einen Grenzschein bekommen, um dort auch tätig sein zu können. Ich war dort in solchen Dörfern oder Ortschaften wie Facha, Geisar und alles, was hier in der Rhön so an die Grenze gegrenzt hat. Also ich habe dann auch von beiden schon Point Alpha gesehen und solche Sachen. Das war mir damals alles schon vergönnt. Ja, jedenfalls Richtung Frankenheim, sehr hoch gelegen. An diesem Frankenheim, so einen Kilometer außerhalb, gehen dann auch die alten Grenzanlagen vorbei, wo das meiste zwar weg ist, aber so ein, zwei Türme, Beobachtungstürme und andere Sachen, auch ein Stück Zaun steht noch mit Tor und so weiter, wie das damals ausgesehen hat. Da geht es dann zwischen Pirks, also Pirks ist nochmal ein Stückchen weiter ran an der Grenze, das war direkt an der Grenze, nach Frankenheim der nächste kleine Ort. Zwischen Frankenheim und Pirks geht dann eine alte Grenzstraße lang, die man dann langlaufen kann. Und man kommt dann nach so 2 Kilometern zum Schwarzen Moor. Da ist man dann aber schon auf bayerischer Seite. Ein Touristenpunkt, wo sehr moderner Imbiss gebaut wurde mit Toilettenanlagen. Ich war jetzt nicht in diesen Toilettenanlagen drinne, aus Gründen. Aber dort oben befindet sich auch ein Wohnmobilstellplatz. Ich denke, man kann sich auch mit einem Wohnwagen hinstellen und hat dann so ein Häuschen, wo man auch seine Toilettengänge machen kann. Ob da ein Waschraum drin ist und so, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hinter dem Imbiss ist ein größerer Schotterplatz, wo doch einige Wohnmobile standen. Natürlich habe ich von der ganzen Tour auch wieder Bilder gemacht, die ihr auf meinem Flickr-Kanal einsehen könnt. Ja. Und diese Bilder waren alle in 360 Grad diesmal aufgenommen. Also wenn ihr in Flickr reingeht und schaut euch die Bilder an, die sehen erstmal sehr komisch aus. Ihr müsst dann ein Bild direkt anklicken, dass ihr nur das Bild alleine habt. Das dauert manchmal ein bisschen mit dem Laden. Aber dann könnt ihr euch in dem Bild mit der Maus um 360 Grad nach oben, unten, links und rechts drehen und könnt euch so ein bisschen mehr einen Eindruck von der Gegend verschaffen. Natürlich hatte ich auch meine neue Kamera dabei. Aber wie es so ist, ich habe mir da einiges zu der Kamera dazu gekauft, zum Beispiel ein Slingbag nennt man das, also so ein Fotorucksack mit einem Riemen, den man so quer über die Brust trägt, sodass man den Sack von hinten vor auf die Brust holen kann, hat einen speziellen Reißverschluss. Auch die Kamera ist dann an der Seite von dem Rucksack positioniert, dass man gar nicht abnehmen muss. Ja, den hatte ich mit und leider vergessen, dass ich in der normalen Tasche, wo ich sonst die Kamera drin habe, noch meine Speicherkarten drin hatte. So war ich ohne Speicherkarten unterwegs, also mir passiert sowas auch. Aber ich habe ja immer nicht nur eine Kamera dabei, sondern diesmal halt glücklicherweise noch die 360 Grad. Und dann habe ich halt mal die ganze Tour mit 360 Grad fotografiert. Wie gesagt, in Flickr könnt ihr schauen. Ich verlinke das dann auch unten nochmal in den Shownotes. Das ist dann immer jeweils das Album. Ja, von dem Schwarzen Moor ging es dann nochmal über eine Straße, über die Hochrhönstraße, die aus dem hessischen, bayerischen dort hochkommt. Ja, auch noch ein großer Parkplatz so davor. Und kurz vor dem Imbiss auf der rechten Seite befindet sich dann das Schwarze Moor. War aber auch gerade im Bau. Also da wurden gerade neue Stege gebaut, um da nicht schwarze Füße zu bekommen. Ja, also da ist dann auch nochmal ein Aussichtsturm, der aber auch geschlossen war. Aber wie gesagt, auch davon gibt es ein, zwei Bilder in meinem Album. Dann muss man die Straße, an der Straße geht ein breiter Wiesenweg runter, einige Meter runter, ein Kilometer. Und dann geht ein Weg rechts in den Wald ab. Auch da so typisch Rhön, ganz anders wie in Thüringen, eigentlich fast oder sehr wenig Nadelgehölz und da damals noch nicht sehr viel Blätter am Bäumen war, hat man doch einige Aussicht und wenn man dann noch so 2 Kilometer bergab geht, kommt man dann zu diesem Dreiländereck. Also es ist wirklich sehr unscheinbar, es steht eine Bank dort, es steht ein Schild dort mit 3 Wegweisern drauf in jedes Bundesland, Thüringen, Bayern und Hessen. Und dann befindet sich nochmal unten ein Stein, wo auch so drei Striche eingeritzt sind. Auch da habe ich dann mal meine Kamera draufgestellt, habe ein Foto gemacht. Könnt ihr euch dann auch dort anschauen. Wir sind dann fast denselben Weg zurück, weil es ist wirklich unspektakulär dort der Ort. Aber naja, man war mal dort. Ich denke, für die Geocacher, die könnten da innerhalb einer Stunde drei Länderpunkte sammeln, falls ihr mal als Geocacher dorthin kommt. Denn nicht weit lagen doch einige Caches rum. Ja, ich bin dann wieder zurück, ein bisschen anderen Weg, hatten wir auch nochmal eine schöne Aussicht. Das ist halt das Schöne an der Rhön, man hat ständig weite Blicke über karge Landschaft. Die Rhön ist ja ziemlich sehr kalkhaltig vom Boden her, sodass da auch viele Kräuter und nicht so das blanke Gras wächst. Deswegen wird da auch viel Schafwirtschaft betrieben, also dort treiben noch Schäfer ihre Herden über die Wiesen. Und auf dem Rückweg sind wir dann auch an etwas Besonderem Touristischen vorbeigekommen, was ich noch nie so gesehen habe. Da war so ein Holzpflock und mit Solaranlage, also so ein Solarpanel obendrauf. In der Mitte von dem Holzstamm war ein Knopf, den hat man gedrückt. Da war eine Sitzecke dabei und dann hat jemand über die Gegend erzählt, was auch dort direkt vor Ort war. Dort gab es, glaube ich, mal eine Wüstung oder sowas und hat so ein bisschen aus diesem Schäferalltag und so weiter geredet. War sehr interessant. Es war nicht so warm zum Hinsetzen, sonst hätte ich mir das länger angehört, aber ich fand das eine sehr, sehr gute Idee. Und solche Hörposten kamen dann noch öfters vor. Ja, und sind dann zurück über die Grenzanlagen mit so einem Beobachtungsturm wieder zurück zum Auto. Auf der anderen Straßenseite war dann nochmal ein anderer größerer Grenzturm, den habe ich dann nochmal fotografiert und sind dann Richtung Heimat, aber nicht direkt, sondern vor Frankenheim. Wenn man vom Frankenheim kommt, geht es nach links nochmal zu einer, na, wie soll ich sagen, ein, zwei touristischen Attraktionen. Das ist das Noah-Segel. Das ist noch nicht sehr alt und zwar ist dort nahe eines Hotels, das nennt sich das Eisenacher Haus, das gibt es auch schon sehr lange und ist nach der Wiedervereinigung zurechtgemacht worden neu, hat auch ständig die Besitzer gewechselt, aber jetzt scheint einer zu sein, der da mehr in die Hand nimmt. Ja, ein Stückchen außerhalb, so 500 Meter weg vom Hotel, gab es immer einen sehr, sehr schönen Aussichtspunkt und da kann man wirklich unwahrscheinlich weit ins Land schauen, in die hessische Rhön, bis zur Wasserkuppe und sieht dort alles doch bei gutem Wetter sehr deutlich. Um das nochmal zu untermalen, hat man dort das sogenannte Noah-Segel hingebaut. Das ist ein Aussichtsturm, der wie ein großes Segel aussieht. Unten ist auch noch ein Imbiss dabei und so ein Informationsraum und alles war natürlich alles geschlossen. Ja, wir sind dort auf dem Parkplatz angekommen. Der ist so einen Kilometer entfernt, 100 Meter lang. Das immer so ein Auto neben das andere und also wirklich, es war 20, 30 Meter Abstand zum nächsten Auto, weil es war kein Betrieb. Es war, glaube ich, der Ostersamstag. Ja, und genau zu diesem Zeitpunkt kam plötzlich ein Streifenwagen wieder vorbei. Da stieg dann so ein Männchen aus und wir wurden auf diesem Parkplatz aufgefordert, auch hier die Masken anzulegen. Für mich wieder unverständlich, also man kann es auch übertreiben, ich mache ja alles mit, aber das, naja, man macht es aus gutem Gewissen. Und wir sind dann weitergegangen, wo sie weg waren, habe ich sie natürlich im Wald wieder abgenommen. Nur als wir dann zu dem Noah-Segel kamen, sind sie da oben schon wieder rumgehüpft. Da habe ich sie halt wieder aufgesetzt. Mein Hund hatte keine Maske auf, aber das scheint nicht so schlimm zu sein. Ja, wir haben uns kurz aufgehalten. Dort gibt es auch diese schönen Bänke, die jetzt überall an diesen touristischen Hochburgen stehen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die sind mehr so liegenförmig angeordnet, wo man sich so schön hinlegen kann und hatte einen wunderschönen Blick in die Gegend. Die haben wir genutzt. Ja, zurück zum Auto. Ach ja, an dem Hotel gibt es übrigens auch einen Wohnmobilstellplatz Und nach hinten baut er irgendwie auch noch weiter aus. Da ist ein ganzer Wald gefällt worden. Ich denke, das wird zu so einem kleinen Wintersportgebiet ausgebaut, da direkt an dem Noahs Segel ziemliche Hänge sind, wo man schön Skiabfahrt machen kann. Neben dem Hotel, nicht weit in eine andere Richtung, nochmal 2 Kilometer, gibt es nochmal so ein Holzblockhaus, ist auch nochmal ein Wirtshaus. Wie das jetzt genau heißt, weiß ich nicht mehr. Und da kann man auch nochmal unterkommen, wenn mal die schlimme Zeit vorbei ist. Wir sind dann weitergefahren und auf dem Heimweg habe ich gedacht, weil das war eine schöne Rundfahrt durch die Rhön, gibt da wunderschöne Straßen und kaum werden diese befahren. Die sind zwar nicht breit und so weiter, aber ein Paradies für Radfahrer mit so wenig Verkehr. Das ist wirklich so abgelegen, alles dort, alles geteerte Straßen. Man kann da stundenlang fahren, man hat mal einen Berg dazwischen, man kann den Berg auch umfahren. Diese Rhön, das sind mehr so punktartige Berge, also ist nicht so wie so ein Kamm und sowas. Also wirklich für Radfahrer sehr geeignet und kann ich jedem empfehlen. Wäre auch mal eine schöne Ecke, um mal einen Orientierungslauf, einen größeren dort zu machen. Ich denke, das ist mal wieder was ganz anderes. Aber dadurch, dass es auch sehr weit abliegt, ist das halt schwer erreichbar und für Wettkämpfe. Das ist halt doch schon schöner, wenn man da in der Nähe von Autobahn ist, schnell anreisen, abreisen. Doch die nächste Autobahn ist dort bestimmt, naja, eine Stunde mindestens entfernt. Ja, auf dem Heimweg sind wir nochmal auf einen sogenannten Plattenberg, nenne ich es. Es gibt davon zwei. Einmal den Dolmar, da hatte ich ja letztens mal erzählt, wo mich letztes Jahr der Elitehörer besucht hat. Haben wir ja nochmal eine Fahrradtour Sonntag früh auf den Dolmar gemacht. Das ist halt ein Berg, der auch sehr hoch ist, aber oben halt eine große Ebene ist, also nicht spitz und so. Und da ist auch alles frei, wo man weite Sicht hat. Und die Hohe Gebar, die diesmal auf unserem Weg war, ist ebenfalls so ein Berg. Man sieht auch beide Berge gegeneinander, wenn man auf dem jeweiligen anderen ist. Ja, die Hohe Gebar war zu DDR-Zeiten nicht betretbar, weil dort oben eine russische Kompanie lag. Ich kenne es trotzdem, weil da auch ein Telefonkabel hochging früher und das fiel öfters mal aus und da mussten wir reparieren und so weiter. Und ja, das war immer ein schönes Verhältnis. Wir kannten die dann schon langsam da oben und ja, man kam mit denen immer gut aus. Und wenn man dann noch ein Fläschchen Schnaps mitgebracht hat, Wodka, dann konnte man von denen eigentlich alles haben. Aber heute stehen noch die Baracken von damals, nicht mehr alles. Da ist so eine Art Naturhaus drin, ich glaube auch mit großen Saal, also Essenssaal, eine Gaststätte ist mit drin. Aber alles nicht so, wie soll ich sagen, schön zurechtgemacht. Es ist doch alles sehr, sehr rustikal, um es mal auszudrücken. Hinten ist ein sehr neuer Spielplatz mit Holzspielzeugen, also Klettergerüsten aus Holz und solchen Sachen. Und da war sogar den Tag ein Imbiss offen. Bratwürstchen und Kaffee geht halt immer. Ja, auf der Hohen Gebar ist auch noch ein kleines Art Keltenmuseum. Also da liegen ein paar Steine rum im Garten und mehr ist da oben nicht. Halt, doch. Die Meininger Hütte, das ist eine Schutzhütte, wenn man wandert durch die Rhön. Da gibt es ja auch bestimmte Wanderwege, zum Beispiel von Bad Kissingen nach Bad Salsungen. Hochrhön-Wanderweg und alles, wer da mal Interesse hat, mal diese Gegend zu erforschen. Und dann hat man jetzt versucht, neu anzulegen, da es mal dort oben einen großen Eklat gab. Also ich glaube, ich habe das auch schon mal früher erzählt. Es gab EU-Gelder vom Landkreis und dort oben wollte man nicht ein Denkmal, aber ein Astronomiezentrum hinstellen. Das hieß einen großen Turm. Ich glaube, der war sogar etwas schief und außen wie so eine Art Ring, so eine Art Maßring. Und unterirdisch wollte man dann ein Museum oder ein Begegnungszentrum für Astronomie bauen. Unser Landrat hat dann damals eine Bürgerumfrage gemacht Und alle Bürger oder die meisten Bürger haben festgestellt, dass wir die Gelder woanders mehr brauchen, als wie für so ein Astronomiezentrum. Wir sollten erstmal Straßen bauen und so weiter, waren aber zu blöd damals dran zu denken. Also wenn das Geld da nicht benutzt wird, dann geht es zurück an die EU und dann werden auch von dem Geld keine Straßen gebaut. Da haben wahrscheinlich einige falsch gedacht oder was, keine Ahnung. Es ist da auch viel Neid von bestimmten Gebieten mit dabei, denke ich. Warum kriegen die jetzt so ein Ding hingestellt und wir hier haben gar nichts und geht der ganze Tourismus dahin? Also wir haben ja in letzter Zeit viel erlebt, wie die Menschen langsam so hier in Deutschland ticken. Ja, das sollte dahin und das wurde dann durch den Bürgerentscheid verhindert. Das Geld ging woanders hin, keine Ahnung. Aber nichtsdestotrotz ist man immer noch weiter interessiert. Man will immer noch einen kleineren Turm hinbauen. Man hat sich auch schon umgeguckt, was es da für Möglichkeiten gibt. So Art Noah-Segel, aber halt mit Richtung Astronomie. Und das hat folgenden Grund, weil dort diese Rhön eines der lichtärmsten Gegenden in ganz Deutschland ist. Also wenn ihr nachts dort oben steht, habt ihr unwahrscheinlich große Chancen, mal die Milchstraße richtig gut zu sehen, weil es dort durch diese Abgelegenheit kaum größere Orte gibt. Ich glaube, Fulda ist so in der nächsten Nähe. Und ja, und da ist es halt sehr lichtarm. Und man hat jetzt auch für, sind das Astronomen, ich glaube, ne, also die mit den Ferngläsern nachts in den Himmel gucken, hat man Betonflächen geschaffen, wo sie direkt mit ihrem Wohnmobil sich daneben stellen können oder können daneben zelten oder mit einem Wohnwagen und können dann nachts mit ihren Geräten von dort in den Himmel schauen, so ein bisschen als Anlockung und gemütliches Beisammensein. Ich denke, die Gaststätte wird das vermieten, dort sind auch Toiletten und alles drinne. Also wer in der Richtung mal Interesse hat, die Hohe Gebar in Thüringen ist da der ideale Ort. Ja, danach sind wir dann auch wieder Richtung Heimat gefahren und auch von der Gebar runter, das ist schon überwältigend, dieser Ausblick auf Thüringen, weil der doch sehr nah an Thüringen dran steht. Man kann den ganzen Rennsteig sehen, den ganzen Kamm des Thüringer Waldes von Eisenach bis Hochschmiedefeld und weiter. Also es ist schon gewaltig und da habe ich auch ein paar Bilder dann in meinem Album von diesem Tag und könnt ihr gerne mal reinschauen. Wie gesagt, ich verlinke euch das. Ja, nun hatten wir aber noch ein paar, na, wie soll ich sagen, ein paar schöne Tage mehr. War es der Männertag? Ich glaube, das Wochenende am Männertag. Und da haben wir nochmal eine Tour in die Rhön gemacht. Ich habe es ja auch schon öfters erzählt. So zu im Frühjahr oder Herbst, wenn es kälter ist, ist es im Thüringer Wald halt auch nicht mehr so schön zu wandern, weil doch viel Wald ist. Man läuft in dunklen Tälern, wo es doch dann schon sehr kühl und frisch ist. Und man wenig Aussicht hat. Dagegen im Sommer, wenn es richtig heiß ist und knallt, ist das an diesen schönen kühlen Gebirgsbächen lang zu wandern doch schon was anderes. Deswegen haben wir uns nochmal auf die Beine nach Dernbach gemacht. Nicht weit von Dernbach gibt es auch wieder so einen typischen Rhönberg. Der ist allerdings nicht so wie die Hohe Gebar so platt oder was, sondern der ist schon ziemlich spitz. Von der Gegend sich abhebend halt. Ziemlich spitz und hoch. So gibt es viele eigentlich in der Rhön. Das ist so ein typisches Landschaftsmerkmal. Da gibt es den Rockenstein und noch einige andere. Man muss da ziemlich steil hoch, aber hat dann wunderschöne Aussicht in eine wunderschöne Landschaft. Da sind wir mal in das Gebiet um den Bayer, also so heißt der Berg, gegangen. Dort gibt es auch ein, wie soll ich sagen, touristische Unterkunft, so eine Art Bungalowdorf. Ich glaube aus alten Zeiten, ob das mal ein Betriebsferienlager oder eine Betriebsferienheim war, keine Ahnung. Dort gibt es einige Bungalows und mit einem Haupthaus, aber alles auch noch nicht so zurechtgemacht, wie es man es eigentlich heutzutage gewöhnt ist, also noch sehr rustikal. Jedenfalls von außen, innen soll es schon besser aussehen. Aber auch eine riesige Wiese davor und eine Aussicht. Ja, und im Hintergrund war dann der Bayer, auch ein typischer Rhönberg. Und den sind wir dann umwandert und auch wieder komplett andere Natur. So viele Buschreihen aus Dornengehölz, viel Wiese und dann der eigentliche Bayer ist sehr, sehr bewachsen von einem unwahrscheinlich großen Buchenbestand, den wir dann durchgegangen sind. Auch davon habe ich wieder eine Bildergalerie gemacht, die ich euch mit verlinke. Da könnt ihr euch mal ein Bild machen. Unwahrscheinlich viele Buchen. Ich hatte natürlich Glück mit dem Licht, weil es immer noch, auch zum Männertag, bei uns die Natur noch nicht so weit war, wie sie sein sollte, sonst in der Jahreszeit. Dadurch noch keine Blätter an den Bäumen waren, aber ein Buchenbestand vom Schönsten, vom Feinsten. Immer mal im Wald so kleine Sachen wie einen kleinen Wasserfall oder so eine kleine Art Sitzegge, die langsam vermodert. Ganz oben auf dem Bayer waren wir nicht. Ein Kollege von mir wohnt gleich in der Nähe und sagte mir, dass es sogar ein Gipfelbuch dort oben gibt. Ja, das hätte er mir vielleicht mal früher sagen sollen. Aber wir hatten auch unseren Lucky Luke dabei und der ist mit seinen knapp 14 Jahren langsam doch nicht mehr ganz so fit. Und tragen wollte ich ihn auch nicht und deswegen sind wir dann nur drumherum und sind dann zurück. Ein wunderschöner Tag, eine wunderschöne Wanderung. Und ich muss sagen, man soll an dieser Geschichte, die zurzeit in der Welt stattfindet, nicht nur immer das Negative sehen. Ich glaube, es hat auch viel Positives. Das ist meine Meinung nach. Ich habe Sachen wieder kennengelernt, die ich vielleicht sonst nie, wo ich nie hingefahren wäre, weil ich sonst immer weiter weg an den Wochenenden fahre zu Wettkämpfen oder anderen Sachen. Und das wird sich, denke ich, auch noch ein bisschen fortsetzen, obwohl die Saison langsam wieder beginnt. Ja, das waren meine großen Wanderungen. Ich hatte dann auch noch mal vor Schmalkalden was erzählt. Und zwar war ich dann hier bei uns im Dorf, gibt es hinten raus ein sehr schönes Tal, sehr ruhig gelegen mit Teichen. Ich glaube, ich hatte schon mal erzählt davon. Und da hat mich dann halt auch damals noch geschockt, was da gerade stattfindet mit Holz. Auch auf das Thema möchte ich nochmal kommen. Also was zurzeit hier im Thüringer Wald los ist, was da für Holz abgefahren wird, was für Holz geschlagen wird, das ist nicht mehr schön. Und auch die Wege und alles sind in einem so desaströsen Zustand, das kann man sich bald gar nicht mehr anschauen. Und Leute, auch alle Organisationen, die sich für Naturschutz und so weiter einsetzen, geht erstmal in unsere Wälder und bringt da Ordnung rein. Was da gerade abgeht, der Holzpreis ist ja mächtig gestiegen. Die Amerikaner sollen zurzeit sehr aufkaufen, die Chinesen sowieso. Da kommen Überseecontainer, stehen bei uns in den Wäldern, wo genau die Hölzer auf genaue Länge von diesen Containern geschnitten wird, reingeschoben wird und ab die Post. Ist nicht schön. Auch alle Waldbesitzer, zum Beispiel auch ein Kollege von mir, das ist der Kollege, dessen Kuh und Kalb durch große streunende Hunde zu Schaden gekommen sind, in Klammern Wölfe. Auch diese Folge verlinke ich euch unten in den Shownotes, wo ich das erzählt habe. Die haben gerade so ihr Holz losgeworden für einen billigen Preis, also dieses Käferholz, was sie schlagen mussten. Ich glaube, ich hatte auch schon mal davon erzählt. Und da wird ein Reibach gemacht, das ist vom Feinsten. Weil ich gerade beim Kollegen war, nochmal was anderes Interessantes für euch. Ich habe ja mehrere Kollegen und die nach Feierabend auch viel im Wald rumwürsteln. Unter anderem gibt es da einen, der hat mal testweise oder auch zur Bekämpfung des Borkenkäfers 5 Fallen aufgestellt. An einem Tag, wo es plötzlich vom Kalten sehr warm wurde. Und das ist die Zeit, wo auch die Borkenkäfer ausfliegen. Und er hat innerhalb von 24 Stunden 75.000 Borkenkäfer in seinen Fallen gehabt. Ich stelle euch Bilder dazu ein. Einmal so ein Wassereimer und auch ein kleines Video, dass ihr diese Viecher mal sehen könnt. 75.000, ja, wie zählt man die? Also man zählt wirklich 500 Stück zum Beispiel raus, tut die auf eine sehr, sehr genaue Waage und das sind ungefähr 4,4 Gramm. Und das rechnet man dann halt auf die Stückzahl um mit dem Gewicht, die man von den anderen hat. Ja, und das hat er gemacht. Er hat das dann nochmal einen anderen Tag gemacht und nochmal nachgeschaut. Dann waren es auch immerhin noch an einem normalen Tag 3000 Borkenkäfer. Borkenkäferfallen erkennt man, das sind wie so schwarze Tafeln mit so Löchern. aus Plaste, also schwarze Plastetafel mit Löchern drin. Und unten ist dann eine Auffangschale, wo die nicht wieder rauskommen. Und gefangen werden die durch einen Duftstoff der Weibchen. Und wenn es warm ist, fliegen die halt aus zu ihrer sogenannten Brunft oder was, hauptsächlich die Männchen, und werden dann gefangen. Es gibt verschiedene Duftstoffe. So ein Fläschchen für eine Falle kostet auch rund 30 Euro, ist also auch nicht so billig. Und es gibt einen Duftstoff nur für die Borkenkäfer und es gibt ja noch eine andere Käferart und das ist der Buchdrucker. Und dann gibt es auch wieder einen Stoff für Borkenkäfer und die Buchdrucker. Ja, und er hat das halt getestet, nur mit dem Borkenkäfer-Duftstoff und hat dort 75.000 Borkenkäfer innerhalb von 24 Stunden gefangen. Er nimmt dann die, tut sie in eine Kuchenform, in eine ausgediente, also so eine längliche Form, die seht ihr auch auf dem Bild, die war fast voll, und tut sie dann bei 70 Grad in den Backofen. Natürlich bestimmt nicht den heimischen, sondern ausrangieren. Ja, da werden die dann abgetötet. Das nochmal dazu in Sachen Wald. Und wie gesagt, das Holz ist halt sehr, sehr teuer geworden. Ihr könnt euch ja auch umgucken. Hatte ich auch, glaube ich, letztens gesagt. Ich folge ja so einigen Handwerkern auf Instagram. Die sind so geschockt von diesen Holzpreisen, dass sie viele Aufträge ablehnen müssen und neu kalkulieren müssen, weil sonst schaffen sie es nicht. Diese ganze Verteuerung von Grundrohstoffen soll sich auch langsam auf Metallindustrie und andere Sachen auswirken. Bin gespannt, was da noch auf uns zukommt. Ja, das erstmal bis hierhin zu Natur und so weiter. Die Zeit ist doch schon wieder verronnen. Ich habe doch schon wieder eine halbe Stunde jetzt hier geredet und ich möchte ja meine Folgen nicht zu lang werden lassen. Deswegen werde ich heute nochmal den Orientierungslauf weglassen und nochmal zu ein paar Sachen kommen, was mir so am Herzen liegt, wo ich euch eigentlich schnellstens informieren wollte. Und das ist eigentlich zuallererst mein Gebiet, wo ich auch arbeite. Das ist die Nachrichtentechnik. Ja, ich war letztens auch im Unterhaltungszimmer zu Gast bei Steffi und Ralf. Herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht. Das ist ein Podcast über verschiedene Themen und da gibt es auch mal Folgen, wo halt Fragen gestellt werden, die sie sich ausdenken, und da waren eigentlich 100 Fragen angedacht, die wir in diesen 3 Stunden beantworten wollten und sind aber nur bis 50 gekommen. Und jede Frage ergibt dann halt so ein Thema, wo man dann auch mal so ein bisschen abschweift von den Fragen und sich unterhält. Wer die Folgen nicht gehört hat, kann da mal reinhören, wird auch einiges von mir zu hören bekommen. Ich habe natürlich auch wieder Werbung für einen Orientierungslauf dort gemacht und war sehr froh, mal wieder nach lang in so einer Umgebung mit anderen Podcasten zu dürfen. Ja, unter anderem habe ich es dann auch schon dort wiedergegeben, was ich auch hier jetzt heute nochmal sagen möchte. Das G3-Netz wird dieses Jahr abgeschalten. Ich habe auch an meinem eigenen Elternhaus, meine Eltern sind natürlich auch schon länger Rentner und haben trotzdem noch ein Handy. Diesmal ist es ein Handy, also kein Smartphone, wo auf dem Display rumgetatscht wird, sondern noch mit Tasten. Und das sind ja diese berühmten Typen von Doro und wie sie alle heißen und Olympia und jedenfalls diese Seniorentelefone. Und diese gehen fast alle nur mit G3-Netz. Und das wird dieses Jahr abgeschalten. Man sollte sich langsam umschauen nach G4-Netz, also LTE. G3 war UMTS und G4 ist LTE. Ja, ich habe mich schon umgeschaut, habe meinem Vater ein neues Handy besorgt. Es ist ein Nokia, also auch wieder eins, bisschen für Rentner mit Tastatur. Ich verlinke das auch unten. Ich tue auch noch ein paar andere vielleicht unten in die Shownotes. Wer sich da mal umschauen will, das nur dahin, denn wenn abgeschalten ist, dann ist kein Anrufen mehr möglich. Wir sind aber auch darauf gekommen, weil meine Eltern haben bei Kongstar ihren Vertrag und die wurden angeschrieben, aber ich denke, das wird bei den anderen Partnern genauso sein, bei den anderen Anbietern. Nur nochmal von mir hier der Hinweis. Wie ich auch in der letzten Folge erzählt habe, bin ich selbst tätig zurzeit im Glasfaserausbau FTTH. Also ich baue Muffen, verbinde die Glasfaserkabel und baue Strecken, hauptsächlich auch in den Vermittlungsstellen, also wo das Kabel ankommt, wo das dann in die Geräte reingeht, Bigtails anschweißen und so weiter, wer sich da auskennt. Da auch nochmal ein Hinweis von mir. Es werden jetzt nach und nach sämtliche Ortschaften auf FTTH umgebaut. Das heißt Fiber to the Home. Und Fiber to the Home heißt nicht nur Glasfaser bis ins Haus, sondern bis in die Wohnung. Also es bringt nichts, wenn das Glasfaser nur im Keller ist, dann unten ein Glasfaser-Router hinkommt und der Rest wieder über WLAN oder über Kupferleitung geht, sondern man sollte doch schon die Glasfaser gleich, wenn sie mal gelegt wird, bis in die Wohnung legen. Viele werden sagen, ja, aus welchem Grund und so weiter, komme ich gleich dazu. Also, ein Hinweis von mir, wenn eine Ortschaft für Glasfaser bereit ist oder das möchte, also Fiber to the Home, dann werden Umfragen gemacht vom jeweiligen Anbieter, das ist nicht nur von meinem, genauso von anderen, und nur ab einer bestimmten Anzahl von Kunden, die dann auch dieses Glasfaseranschluss nehmen, erst dann wird gebaut. Viele sagen, was soll ich mit der Geschwindigkeit, brauche ich nicht. Erstens muss ich sagen, es steigert den Wert eines Hauses, ne, wenn man so eine Glasfaser bis ins Haus hat. Und zweitens, wenn man auch heute schon sagt, die Geschwindigkeit braucht man nicht, würde ich nicht so sagen. Denn es gibt gerade eine neue Brille auf dem Markt. Und auch meine Firma bietet da eine an und das ist die InReal Light. Das ist eine AR-Brille, eine Augmented Reality-Brille. Ich habe ja mit meiner Oculus Quest eine VR, eine Virtual Reality. Und der Unterschied ist halt, mit der Virtual Reality, die ist zu. Ich kann da nur drinnen auf zwei Bildschirme gucken und da wird alles projiziert. Bei der AR-Technik hat man eine Brille, durch die man durchschauen kann. Und in dieses Blickfeld sieht man die Realität draußen. Und da rein wird dann trotzdem noch ein digitales Bild projiziert. Einige werden das vielleicht noch kennen. Microsoft hat vor ein paar Jahren mal auf so einer Keynote die HoloLens rausgebracht. Kann man sich kaufen. Es gibt zurzeit die HoloLens 2, kostet aber um die 3000 Euro und ist hauptsächlich für die Industrie gedacht. Aber man kann sie trotzdem kaufen. Und die Nirl Light, die kostet um die 799 Euro. Aber ich glaube, man hat es auch schon für 700 Euro gesehen. Also wie gesagt, die ist halt billiger und ist für den Konsumermarkt gedacht. Das ist eine Brille, die ist wirklich nicht viel größer wie eine normale Sonnenbrille. Hat vorne zwei Kameras in der Brille drin, hat Lautsprecher, Kopfhöreranschluss, glaube ich, und vorne noch so einige Sensoren. Ich denke, da ist auch so ein LiDAR-Sensor dabei, der die 3D-Umwelt abklappert oder abfilmt. Ja, und da gibt es schon einige Anwendungen. Wie stellt man sich das vor? Ja, ihr sitzt mit der Brille zu Hause und schaut euren Küchentisch an und wenn ihr das richtige Programm drinne habt, dann steht da halt Monopoly mit kleinen Männchen und ihr klickt dann halt, wo die Männchen auf welches Feld sollen oder klickt den Würfel oder was weiß ich. Und die laufen dann hin, wie halt in so einem Computerspiel, halt nur virtuell halt vor euch. Das ist so das Primitivste in der Anwendung. Andere Anwendung wäre zum Beispiel, wenn ihr mit diesen Brillen Auto fahrt und kriegt direkt in die Brille vom Navigationssystem die Strecke auf die Straße projiziert, sodass ihr wirklich wisst, genau in welche Spur ihr müsst und so weiter und müsst nicht mehr auf den Bildschirm gucken, müsst das vom Navigationsgerät mit der Realität vergleichen. Diese Real Light Brille funktioniert zurzeit nur mit Android Smartphone. Es gibt bis jetzt erst ein Smartphone, das damit kompatibel ist. Weitere sollen aber folgen. Grundvoraussetzung ist auch, dass ein Snapdragon 855 vorhanden sein muss. Also unter dem scheint es auch nicht zu gehen. Man kann dort jedes Android-Programm in dieser Brille starten, was man dann an der Wand sich hinschieben kann. Also grob gesagt, ihr sitzt abends vorm Fernseher, schaut durch die Brille Fernsehen. Und könnt dann allerdings zurzeit nur bis zu 3 Programme gleichzeitig laufen lassen. Ihr macht euch links neben Fernseher, setzt ihr euch so einen virtuellen euer Outlook, rechts noch euer Wetterbericht und oben drüber vielleicht noch, was weiß ich, ein kleines Spiel oder noch ein anderes Video über YouTube und in der Mitte könnt ihr Fernseher schauen und alles im Blick. Wer das natürlich will, ich brauch's nicht. Aber das nur mal kurz zu diesen Anwendungsgebieten, was möglich ist und das ist zurzeit möglich. Natürlich verlinke ich euch YouTube-Videos zu dieser Brille in den Shownotes. Ich habe da viele durchgeguckt, habe natürlich für euch wieder die rausgesucht, die am effektivsten für euch sind, wo man eigentlich in kurzer Zeit das meiste mitbekommt und denke, dass ihr da mal reinschaut, wen das interessiert. Ich beabsichtige zurzeit nicht so eine Brille zu kaufen, weil ich finde die Anwendung noch nicht, ich wüsste nicht, was ich mitmachen soll, also was bei meiner Oculus komplett anders war. Denn zum Beispiel mit meiner Oculus kann ich mit meiner 360-Grad-Kamera eine Tour aufnehmen und die kann ich auf YouTube in 360 Grad hochladen, setze mir meine Oculus Quest auf und setze mich in meiner Stube auf den Sessel oder auf den Drehstuhl oder stelle mich hin und gehe und kann mich dann links und rechts drehen, kann an den Häusern hochgucken, runtergucken, was ist gerade für ein Pflaster oder sonst was. Das ist halt dieser praktische Teil. Also immer diese Technik, Natur, dieses Verbinden, das ist halt meins. Da kann ich was mitmachen. Auch sonst, wenn ich Bilder damit mache, wo ich jetzt in der Rhön war, dann setze ich mir die Brille auf, mache die im Flicker, knall die mir rein und dann stehe ich dort. Und das ist wirklich, als wenn ich dort wieder stehe. Ich muss das immer wieder betonen, viele mögen ja diese Brillen nicht, ist auch nicht für jeden geeignet. Aber es ist anders, als wenn ihr das mal auf dem Fernseher seht, wenn da einer diese 3D-Brillen vorstellt und macht dann über so einen 2D-Bildschirm das Zeigen. Wenn ihr die Brille aufhabt, es ist komplett was anderes. Wer das mal testen will, kann sich auch mit seinem Smartphone in YouTube einloggen, also diese YouTube-App, und dort nach 360-Grad-Videos schauen. Und dann gibt es so Brillen für die Smartphones, die man da reinschieben kann, in diese Brillen oder einlegen kann und kann dann gucken. Und das ist fast dasselbe, allerdings nicht so gut wie bei so einer richtigen VR-Brille. So, und nun nochmal zurück zu diesem Glasfaser. Ich denke, auch mit diesen diesen AR-Brillen, Augmented Reality, wird es so weit kommen, dass ihr Hologramme sehen könnt. Dass das so wird wie in, war das Star Wars oder wie diese Geschichten heißen, wo dann vor euch in der Wohnung der Mann oder mit dem ihr telefoniert dasteht, der aber sich wo ganz anders auf der Welt befindet. Ob das nur Sinn macht oder nicht, oder ob es reicht, sich übers Tablet in 2D zu sehen, das mag alles dahingestellt sein. Aber das wäre dann halt möglich, sodass man direkt in einem Raum, vielleicht ist auch mehr für die Industrie, dieses ganze Homeoffice, wenn man dann so eine Brille aufsetzt und die Leute sitzen direkt am Tisch gegenüber. Ich kann nicht nur immer auf dem Bildschirm so eine kleine Kachel sehen, wo der sich befindet in seinem Land, sondern der sitzt dann mir gegenüber, obwohl er gar nicht da ist. Also und da benötigt man dann natürlich größere Datenmengen, das zu übertragen und so weiter. Und ich denke, da wird es auch hingehen und dafür ist 5G geeignet und ich denke dann auch das neue Glasfaser. Nun noch mal ein Tipp. Vor dem FTTH-Ausbau werden Umfragen gemacht von den jeweiligen Firmen. Wenn man es nicht macht und später dann doch machen möchte, wird es weitaus teurer. Also lasst es lieber jetzt reinlegen, auch wenn ihr es noch nicht haben wollt. Wie gesagt, wenn man es haben will, man nimmt es halt für eine Vertragslaufzeit und geht dann halt wieder runter. Es gibt ja auch verschiedene Angebote von der Geschwindigkeit her dann beim Glasfaser. Und für alle Neubauer, also die sich ein neues Haus bauen oder die ihr Haus sanieren, wäre wichtig, jetzt nicht nur Gas, Wasser, Strom und solche Sachen zu verlegen, sondern auch ein Röhrchen. In der Fachsprache heißt das Pipe. Also das sind sehr dünne Röhrchen, in die später die Glasfaser eingeblasen werden kann, weil zum Beispiel auch Glasfaser nicht im rechten Winkel verlegt werden dürfen, dann würde sonst das Licht nicht mehr durchkommen. Also innerhalb der Wohnung ein Röhrchen, am besten in jedes Zimmer, man weiß nicht, was noch kommt, aber auch, wenn die Außenanlagen saniert werden, mal ein 50er Rohr mit reinbringen, also vom Straßenanschluss, also da, wo das Grundstück in die Straße übergeht, bis ins Haus rein. Ein 50er Rohr, dass man da später noch sogenannte Pipes durchschieben kann, in denen dann auch wieder nachträglich Glasfasern eingeblasen werden können. Jeder Anbieter wird dann kommen mit einer eigenen Glasfaser, da halt in diesem 50er Rohr können mehrere Pipes eingeblasen werden. Das nur nochmal zur Information für Häuslebauer und die, die es noch werden wollen. Ich hatte letztens mit Poughkeepsie Verbindung aufgenommen, der hat einige Fragen an mich gestellt. Da kommt auch eine Podcast-Folge, wo er einem Anbieter auch einige Fragen stellt über die Glasfasertechnik und diese ganzen Sachen. Er wird mir dann den Link schicken, wenn der da ist, und so werde ich euch das auch noch beibringen. Auch sonst immer mal bei Poughkeepsie seinem Podcast Geek Talk vorbeischauen. Und da gibt es immer interessante Themen in Sachen Technik. Ja, wir sind schon wieder bei über 50 Minuten angekommen. Ich möchte jetzt doch langsam zum Schluss kommen. Ich möchte es nicht so lange werden lassen. Orientierungslauf verlege ich in die nächste Folge. Es geht hauptsächlich über die virtuellen Orientierungsläufe. Da gibt es drei Anbieter, die sich so durchgesetzt haben, meiner Meinung nach. Da werde ich meine Erfahrungen kundtun und mit welchem System wir arbeiten, werde ich mal näher erklären. Dann habe ich noch vier Videos gemacht für den Germany Orienteering oder Orienteering Germany Kanal auf YouTube. Sind zwar nur Bilder, aber auch dort wird langsam angefangen, Interviews zu machen und diese dann ins Netz zu stellen. Da habe ich mich bereit erklärt, diese Interviews auf YouTube vom Kanal des Deutschen Orientierungslaufverbandes zu stellen und habe halt ein paar Bilder dazu gemacht immer. Manche habe ich bekommen, manche habe ich mir woanders hergeholt. Schaut auch da mal vorbei, ich verlinke die. Das sind erstmal vier Interviews mit dem Nationalteam, unter anderem mit dem Trainer vom Nationalteam aus dem Trainingslager bei den Tschechen. Und mehr dazu, zum Beispiel, dass gerade die Europameisterschaft im Orientierungslauf in der Schweiz vorbei sind. Mehr dazu erzähle ich dann in der nächsten Folge. Es gäbe noch einiges zu sagen, auch in Sachen Technik. Verschieben wir alles. Doch bevor ich endgültig schließe, möchte ich noch eine Podcast-Empfehlung loswerden. Und zwar eine Folge von dem Podcast Elementarfragen der Firma 4000 Hertz. Das verlinke ich natürlich unten. Und zwar war im Interview Ranga Yogeshwar. Und der hat mir eigentlich viel Zuversicht für die Zukunft der Menschheit gegeben. Und ich muss sagen, einiges oder den größten Teil seiner Meinung stimme ich überein. Sollte man sich mal anhören. Er ist zum Beispiel positiv gestimmt, dass wir das auch mit dem Klimawandel in den Griff bekommen. Da ja gerade der Zusammenhalt der Welt in den letzten Wochen durch diese Corona-Krise doch gezeigt hat, zu was die Menschheit global fähig ist. Also wer da mal was Interessantes hören möchte, vor dem Mann ziehe ich halt einen Hut und ich stimme halt auch viel mit seinen Meinungen überein. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit, bleibt immer schön negativ und bis zum nächsten Mal. Tschüss, der Jens aus Südthüringen.